Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Todesmutig. Dieses Mal wieder ein bisschen anders, nicht aus dem Musikzimmer im Lavia-Haus, wie wir es sonst die letzten Male immer gemacht haben, sondern jetzt wieder über die Distanz, Köln, Gelsenkirchen, digital quasi, aber wir sitzen trotzdem gemeinsam mit euch an einem Tisch quasi und wollen uns heute wieder einem, wie wir finden, sehr wichtigen und auch aktuellen Thema widmen, Mechtild, ne?
Ja, genau, und wir sehen uns, wir haben vorher schon eigentlich genauso, wie wenn wir im Musikzimmer sitzen, schon einfach vorher erzählt, ausgetauscht, was war gerade vorher gewesen, was war letzte Woche gewesen. Du hast gesagt, ich hole mir noch mal eben was zu trinken. Habe ich gedacht, ach ja, das ist so wie im Lavia-Haus, noch mal eben schnell ein Kaffee oder ein Wasser ohne Sprudel, sich das zu holen, ja. Und jetzt sitzen wir hier und ich habe zwischendurch immer wieder auch gehört, Mensch, ich höre eure Folgen, ich habe gerade angefangen, ich bin mittendrin oder ich warte schon auf einen neuen Teil und da freuen wir uns auch schon drauf, da wieder in Austausch zu kommen. Nicht nur, um das für euch zu machen, sondern weil ich es für mich einfach auch immer wieder spannend finde, mit dir, Benny, in Austausch zu gehen, zu reflektieren. Das ist auch eine Sache, die auch einfach wertvoll für mich ist.
Für dich, für mich, auch für uns, ne? Wir haben ja auch gefragt, hey, welche Themen sollen wir hier im Podcast mal noch besprechen rund um die Themen Tod und Trauer? Und da sind einige Nachrichten von euch auch bekommen, reingekommen über Instagram. Und wir wollten heute eigentlich nämlich auch tatsächlich über ein ganz anderes Thema sprechen, wo viele von euch gesagt haben, hey, mach das doch mal zum Thema. Und dann kam Mechtild aber gerade aus einem Termin, aus einer Begleitung und wir haben uns darüber ausgetauscht, unterhalten und haben gesagt, wir wollen uns heute ein erstes Mal, sicherlich nicht das einzige Mal, aber das erste Mal einfach auch um das Thema assistierter Suizid kümmern und darüber mit euch ins Gespräch kommen, ne?
Ganz genau. Genau. Wir wollten heute eigentlich um 10 Uhr starten. Dafür hatten wir uns verabredet. Und ich wusste, dass ich vorher noch ein Gespräch habe. Und dann hat sich das einfach nochmal verzögert, weil das Kind so viele Fragen dazu hatte und das Kind noch klein ist, 5 Jahre alt ist. Und die Frage war von der Mutter gewesen, wie viel kann ich dem Kind davon erzählen und was verunsichert das Kind, wie viel versteht das Kind eigentlich, da wo ich doch selber manchmal überhaupt nicht verstehen kann als erwachsene Person. Und da hatten wir eben auch über einen assistierten Suizid gesprochen, der eben stattgefunden hat und worüber die Familie nicht informiert gewesen war. Und das war für mich neu gewesen. Ich bin bisher erst einmal vorher mit dem assistierten Suizid in Kontakt gekommen. Und vorher habe ich davon nur gehört, wenn ich in die Schweiz gefahren bin. Da haben wir mit den Schweizern manchmal drüber gesprochen. Aber auch da ist es in der Trauerbegleitung nie so ein großes Thema gewesen. Und da weiß ich auf jeden Fall, wenn wir auch nochmal eine Folge dazu machen, dass ich mich da auch nochmal erkundige, wie geht ihr eigentlich damit um? Welche Erfahrungen habt ihr? Gibt es da andere Unterstützungshilfen auch nochmal im Vorgespräch und auch anschließend in der Trauer danach? Oder welche Rituale habe ich eigentlich beim Sterben? Im Hospiz, da weiß ich schon um viele Rituale. Und welches Ritual können wir aufgreifen, wenn ich mit dabei bin, wenn mein Angehöriger bewusst stirbt. Ja, vielleicht nicht unbedingt gerne stirbt, aber erstmal bewusst stirbt.
Hm. Ja, das verändert natürlich noch mal einiges, ne? Also dieses bewusst Sterben hat man vielleicht sonst nur, wenn Maschinen abgestellt werden, ne? Wenn Geräte abgestellt werden im Krankenhaus, dann hat man natürlich auch einen ganz bewussten, einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Aber ansonsten ist das ja so, dass wir den Tod nicht planen können und auch nicht vorhersehen können. Aber uns war das wichtig, mit euch jetzt schon einmal darüber zu sprechen, weil das irgendwie immer so ein Thema ist, was so vor allem bei uns in Deutschland noch oft tabuisiert wird und auch in so einer rechtlichen Grauzone ja ist, ne? Also du hast gerade schon die Schweiz angesprochen und auch in Österreich beispielsweise, in unserem Nachbarland ist es seit einigen Jahren gesetzlich erlaubt, also der assistierte Suizid.
Und in Deutschland jetzt auch, ne? Mhm.
Genau. Und in unseren Nachbarländern aber einfach schon deutlich länger. Das heißt, die haben dann natürlich einfach schon ganz andere Erfahrungswerte und Erfahrungsberichte auch. Und der Grund, warum wir irgendwie gesagt haben, wir wollen drüber sprechen, Mechthild, war dein Gespräch heute. Aber dann hast du auch gesagt, hey, hast du das nicht mitbekommen, die Geschichte mit Niki Glattauer, dem österreichischen Autor, der seinen geplanten Suizid jetzt in diesen Tagen ja öffentlich gemacht hat, ne?
Ganz genau. Und du hast gerade gesagt, wenn man, ich gehe noch mal eben zurück, wenn man überlegt, man hat schon mal dabei gesessen und es war dann geplant, weil die Geräte abgestellt wurden, dann ist das meistens auch dadurch geschehen, dass es vorher Gespräche gegeben hat, dass man gesagt hat, im Falle meines Todes, Quatsch, im Falle einer Krankheit, wenn ich im Koma liege und so weiter, dann möchte ich haben, dass die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet werden, wenn ich keine Chance mehr habe auf ein menschenwürdiges Leben. Und das ist gerade auch so etwas, wo ich so denke, ja, ist das nicht eigentlich auch so etwas wie ein ärztlich assistierter Suizid? Und gleichzeitig würde man ja auch sterben, wenn die Geräte sowieso nicht da wären, ja, wenn ich gar nicht im Krankenhaus wäre. Und das, denke ich, sind auch so diese Grauzonen. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und ich denke, wo wird Missbrauch geschehen einfach, ne? In der Schweiz habe ich das gehört, tatsächlich von einem Schweizer, da bin ich im Zug gereist. Und da haben wir das Thema mal gehabt und da hat ein Schweizer gesagt, ich sehe ein Problem da drin, dass es unter meinen Bekannten, unter meinen alten Bekannten, einige gibt, die im Seniorenheim leben, die einsam sind und darüber klagen und die Kinder sagen, Vater, Vater, du musst das nicht aushalten. Vater, da gibt es Möglichkeiten. Und dass vielleicht Weiterleben gar nicht so gewünscht ist oder dass manche keinen Bock drauf haben, vielleicht zu pflegen oder zu sorgen, was man ja auch gar nicht machen muss, ne? Sorgen ja. Genau, und all solche Punkte kommen da zusammen und deswegen finde ich das ganz gut. Genau, so wie du es gerade gesagt hast, wir tauschen einfach heute mal drüber aus und sind auch einfach dankbar, wenn ihr Kommentare nochmal dazu schreibt, wenn ihr Erfahrungen nochmal dazu schreibt und die könnt ihr öffentlich bei Todesmutig schreiben oder ihr könnt den Benny oder mich auch persönlich anschreiben, weil manchmal gibt es ja auch Gedanken oder Erfahrungen, die mag man nicht mit seinem Namen im Netz teilen, was ich absolut nachvollziehen kann und wo wir dann davon erzählen können, aber einen Namen verändern, einen Wohnort verändern und darüber sprechen können, genau.
Weil da sagen, das sagen wir ja so häufig, da liegt einfach ganz oft nochmal ein Wert drin, ne? Wenn andere Menschen, wenn ihr von euren ganz persönlichen Erfahrungen erzählt, an denen wir manchmal vielleicht gar nicht so nah dran sind, ne? Und Mechthild, du hast gerade noch menschenwürdiges Sterben als Formulierung genutzt. Und das war es ja tatsächlich auch, was Niki Glattauer gesagt hat, der 66 Jahre alt geworden ist, eine Krebsdiagnose, Krebserkrankung hatte und gesagt hat, es gibt im Pflegebereich, im Krankenhausbereich einfach mangelnde Ressourcen. Und er war der Meinung, würdevolles Sterben ist so in diesem Rahmen nicht möglich. Und das war der Grund, warum er sich auch für den assistierten Suizid entschieden hat. Das ist eine Meinung, das ist seine Meinung. Und Mechthild, nachdem das ja bekannt geworden ist oder nachdem in den letzten Tagen darüber diskutiert worden ist, hast du zu dem Thema ja eben auch nochmal im Netz bei Facebook geschrieben und hast daraufhin ja auch nochmal einige Meinungen und Kommentare bekommen. Magst du vielleicht aber erstmal mit uns teilen, was du damals geschrieben hast?
Genau. Und vorab möchte ich noch sagen, ich nutze ein Buch von Niki Glattauer, das heißt Flucht. Das nutze ich in den Seminaren. Und das ist für mich ein sehr, sehr ergreifendes Buch. Da wird drin beschrieben, dass Vater, Mutter, die Kinder, also ein Junge, eine Schwester von ihm und eine Katze, die leben da und es wird klar, da ist was passiert, es ist Krieg, es gibt keinen Strom mehr, es gibt kein Wasser mehr. Und weil es so kalt ist, müssen sie schauen, die Heizung geht nicht, wie können sie was verbrennen? Und dann wird am Ende auch die Klotür verbrannt und dann gibt es diese Scham, also die Spülung vom Wasser geht schon gar nicht mehr. So, das wird erstmal diese Not beschrieben und dass sie sagen, wir müssen flüchten und kommt die Katze mit oder kommt die nicht mit. Und dann gehen die aufs Meer und diese Bedrohung auf dem Meer und diese Gedanken, wie werden wir da ankommen, werden die unsere Sprache verstehen, Mutter, willst du als Ärztin arbeiten? Und das ist sehr, sehr berührend, weil die Geschichte umgedreht wird und man plötzlich denkt, meine Güte, ich wollte nicht flüchten mit diesem Wissen, wie es manchen Flüchtlingen, die motiviert sind, die Bildung mitbringen, wie es denen hier eben dann auch ergehen kann, wenn es nicht gut ist. Und deswegen ist Niki Glattauer mir einfach ein Begriff gewesen. Und dann lese ich plötzlich bei Facebook, Niki Glattauer hat im Falter und noch wem Interview gegeben. Und dann habe ich geschrieben und das würde ich ganz gerne einmal vorlesen. Ich bin traurig. Das habe ich am 4. September geschrieben. Niki Glattauer wird heute sterben. Er wählt den assistierten Suizid, weil er schwer krank ist. Das erinnert mich an eine Begebenheit vor wenigen Jahren. Eine Familie bat mich, die Trauerfeier zu gestalten, weil ihre chronisch kranke Angehörige in die Schweiz zur Sterbehilfe reisen wollte. Eigentlich leite ich keine Trauerfeiern, aber es gab eine sehr persönliche Empfehlung und dringliche Bitte, und so sagte ich zu, unter der Bedingung, die Frau vor ihrem Sterben noch kennenzulernen. Das war mir einfach ganz wichtig, dass ich gedacht habe, sie lebt jetzt noch. Und auf einer Trauerfeier über jemanden zu reden, den man nicht kennt, das geht auch anders. So saßen wir am Kaffeetisch, erst unwirklich, dann natürlicher. Ich fragte, wir sprachen, schwiegen, erzählten. Und es war die Familie drumherum, es war der Partner da gewesen, es waren Geschwister da, es waren Kinder da gewesen. Also es war ein voller Tisch. Ein Familienkaffee trinken war das im Grunde. Als ich nach palliativer Behandlung fragte, sagte die Kranke, ja, das mache ich gerade ganz neu. Ich bin seit einer Woche zum ersten Mal seit Jahren schmerzfrei. Ich bekomme gut Luft und ich habe keine Angst mehr, ein gutes Gefühl. Auf meine Frage, ob sie in dieser schmerzfreien Situation einen Termin in der Schweiz vereinbart hätte, sagte sie, nein, das würde ich jetzt nicht machen, aber jetzt habe ich den Termin ja schon, es steht ja fest. Man kann ihn verschieben, sagte ich. Keinem war das bewusst. Alle hingen an dem Datum des zukünftigen Todestages, das 2 Wochen später terminiert war, bis zu diesem Moment. In der Vortrauer, in der anschließenden Akzeptanz der Entscheidung, im Verrücktsein dieser Entscheidung, war der Gedanke an diese Möglichkeit, einen Termin verschieben zu können, bis dass er vielleicht tatsächlich wieder dringlich notwendig wird, verloren gegangen. Heute stirbt Niki Glattauer, das habe ich eben am 4. September geschrieben. Schwer krank wählt er den ärztlich assistierten Suizid. Und gestern las ich von einem Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Putin und Xi. Xi meint, noch in diesem Jahrhundert könnte der Mensch 150 Jahre alt werden. Putin sprach von Organtransplantation, um vielleicht unsterblich zu sein. 2 Meldungen, die mich nachdenklich machen. So schade, wenn gute Menschen früh und manche vielleicht zu spät sterben. Und Sterbehilfe, Fluch und Segen gleichzeitig. Ich denke mal weiter. Meine jetzigen Gedanken sind bei Niki Glattauer, seiner Familie und Freunden und bei allen Menschen, die sich in Krisen befinden. Genau, das war das, was ich geschrieben habe. Und jetzt finde ich das gerade noch mal gut, wo ich es lese, dass ich schreibe, ich denke weiter. Wir denken gerade weiter und wir werden noch weiter drüber nachdenken. Und das ist ja auch das Gute hier, dass wir hier nicht sitzen, Benni, und wir geben hier alle Weisheiten weiter und sagen, haltet euch daran, sondern die eine oder andere Weisheit ist ganz sicher dabei, aber dass wir auch eigentlich sagen, wir nehmen euch in unsere Gespräche und Gedanken mit rein und ihr könnt mitdenken, ihr könnt drüber reden mit euren Freunden, mit uns, in eurer Familie, ne?
Weil das ist ja auch das, was da nochmal so deutlich geworden ist, gerade Mechthild, als du meintest, ja, aber hast du denn noch keinen Termin? Ne? Also so diese Frage und auch diese Vorstellung, genau das, da kann man ja nichts raten, keinen Ratschlag geben, sondern wir können ja jetzt von außen betrachtet auch gar nicht sagen, macht dieses Sinn, macht jenes Sinn, sondern jeder Mensch von uns ist ja komplett unterschiedlich. Und wir haben ja auch schon so oft darüber gesprochen hier im Podcast, dass wenn wir zwei jetzt über ein Thema reden, dann reden wir da ja in einem ganz bestimmten Moment drüber oder aus einer ganz bestimmten Situation heraus mit bestimmten Gedanken und Emotionen. Und wenn wir aber vielleicht irgendwann selbst in genau dieser Situation wären, dann können wir jetzt gar nicht sagen, wie wir dann vielleicht damit umgehen, ne? Und wenn wir jetzt vielleicht sagen, assistierter Suizid, gute Sache, wenn sich das in dem Moment so richtig anfühlt für einen Menschen, könnte es auch sein, dass es uns dann in der Situation aber auch total beängstigt, zu wissen, das ist der Termin und bis dahin ist noch Zeit, ne? Also ich finde, das ist so ein sensibles und ja, moralisch-ethisches Thema auch, ne, wo es eben nicht darum geht, euch jetzt hier die, wie du sagst, die Weisheit irgendwie um die Ohren zu hauen, sondern ja, ins Gespräch zu kommen, darüber mal nachzudenken, wie ich selbst vielleicht einfach dazu stehe, ne?
Ja, ich bekomme es auch mit, dass viele Leute auch sagen, ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Und ich denke ja auch über solche Themen einfach nach. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich pflegebedürftig wäre, wenn ich unheilbar krank wäre und es nicht mehr als lebenswert empfinden würde und nicht mehr aushaltbar empfinden würde, wie wird die Pflegesituation irgendwann mal sein? Also darüber Gedanken zu machen, aber ich merke das einfach eben auch in den Gesprächen, dass wenn jemand sagt, also ich würde das auf jeden Fall machen, dass dann vielleicht die Partnerin oder der Partner oder Kinder daneben sitzen und sagen, auf keinen Fall, das will ich nicht. So, und dass man das oft eher für sich so benennt, vielleicht aber auch, weil es auch ein Ausweg eben ist. So, ich muss jetzt heute keine Angst davor haben, dass ich beatmet irgendwo liege in einer Pflegesituation, die nicht so toll ist, sag ich mal. Und selbst wenn sie toll ist, liege ich da beatmet, kann mich nicht bewegen, nur mit den Augen kommunizieren vielleicht, dass ich dann denke, ich muss jetzt gar nicht drüber nachdenken, sondern es gibt da ja Möglichkeiten und da gucke ich hin, wenn es halt soweit ist.
Und das ist ein ganz interessanter Punkt, was du gerade nochmal ansprichst, dass wir natürlich über unser Leben entscheiden und auch in dem Falle selbst entscheiden können, aber dass, wenn man Familie und Freundinnen hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass ihr alle Freunde und Familie haben werdet, dass da auch noch andere Menschen natürlich dranhängen, ne? Und die so eine Entscheidung vielleicht mit beeinflussen können oder zumindest es auf die natürlich auch nochmal einen krassen Einfluss hat irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob du den Film Supernova kennst. Das ist ein Drama, vor einigen Jahren erschienen, ein ganz toller Film, wie ich finde, auch sehr emotional. Ich habe im Kino tatsächlich gesessen und geweint. Es geht um ein etwas älteres, schwules Paar, die seit 20 Jahren zusammen sind und bei einem ist eine Demenz vor einigen Jahren diagnostiziert worden, die nicht besser wird. Und sie machen eine Reise mit ihrem Wohnmobil nochmal zu Freunden und Familie und erst später stellt sich heraus, dass ja, sich der Demenz, an Demenz erkrankte, ja, dass er auch einen assistierten Suizid begehen will und quasi eine Spritze mit dabei hat auf dieser Reise, um sich selbst das Leben zu nehmen. Und da geht es nochmal sehr viel um diesen Konflikt des Paares auch, was das bedeutet für den einen, aber auch für den anderen. Und das finde ich nochmal ganz spannend. Also ich habe gar keine abschließende Meinung dazu, ob das jetzt richtig ist. Und weil natürlich der Mann von beiden, der am Ende am Leben bleibt, der fragt sich sicherlich auch, wie lebenswert ist mein Leben denn jetzt noch, nachdem jemand anderes darüber entschieden hat zu gehen. Aber wer sind wir über das Leben und auch den Wert des Lebens eines anderen zu entscheiden, ne?
Ja, und Werte bestimmen sich ja nicht nur durch Materielles, ne? Gerade wenn es um Liebe und Beziehung geht und Bindung geht und was hängt für mich damit dran? Ja, das sind schon so große Entscheidungen, und dann gibt es auch einfach wieder die Menschen, die sagen, das Leben ist von Gott gegeben und das dürfen wir uns nicht einfach nehmen, ja, und wir dürfen nicht einfach so in die Natur eingreifen. Dann gibt es wieder diejenigen, das haben auch viele drunter geschrieben bei den Kommentaren, und tatsächlich sind über 90 Kommentare unter den Text gekommen, den ich auf Facebook bei Familientrauerbegleiterin Mechthild Schröter-Rupieper geschrieben habe, drunter gekommen. Und da steht eben auch, aber Tiere dürfen auch sterben und die erlösen wir auch. Und wir sind traurig, aber trotzdem sehen wir eine Erlösung da drin. Und ja, Tiere werden aber auch geschlachtet und verwurstet und das wird mit Menschen auch nicht gemacht, könnte dann wieder das nächste andere Argument sein, wobei das immer wieder sicherlich aus anderen Gründen geschieht. Ich lese mal hier vorne einen Kommentar vor.
Gerne.
Den Heike geschrieben hat. Letzten Sonntag haben wir uns mit einem befreundeten Paar aus der Schweiz getroffen. Er sitzt seit 1989 durch einen Trampolinunfall im Rollstuhl. Und er ist Tetraplegiker und hatte Anfang dieses Jahres eine schwere OP am Rücken. Die Lungenfunktionen lassen stark nach. Die Ärzte können nicht sicherstellen, dass das Leben nicht an der Beatmungsmaschine endet. Ja, das ist ja eine Perspektive für diesen Menschen auch nochmal. Für unseren Freund, der in seinem Leben durch glückliche Umstände bei diesem tragischen Unfall ermöglicht wurde, mit Assistenten viel reisen zu dürfen, der hat diese Entscheidung für sich getroffen und sie uns am Sonntag mitgeteilt. Wir sind zutiefst dankbar, dass wir uns von unserem Freund verabschieden durften und respektieren seine Entscheidung sehr. Auch wenn wir an diesem Tag erst erfahren haben, dass der gewählte Sterbetag schon in sehr naher Zukunft liegt. Es überwiegt die Dankbarkeit und Freude an diesem unvergesslichen Abend voller Lachen, vielen Tränen und dieser bewussten Entscheidung. Ja, und wo sie eben schreibt, so, wir sind damit eigentlich unerwartet konfrontiert worden. Sicherlich auch so, wir können es nachvollziehen, was auf ihn zukommt, dass er das nicht möchte. Wir erleben ihn, dass er das selber gerade so einfach entscheidet. Aber man merkt dann einfach, die Entscheidung von einer Person löst diese Wellen aus. Ich weiß, dass ja im Suizidbereich eh auch gesagt wird, dass der Suizid die Auswirkung auf so viele Menschen hat, aber der Tod hat auch so viele Auswirkungen auf Menschen und auf viele Menschen. Und tatsächlich ist Suizid ja eben eine Art des Sterbens, so wie man an Altersschwäche sterben kann, an einem Unfall sterben kann, an einem Mord sterben kann, an einem Herzinfarkt sterben kann. Es gibt immer Gründe für das Sterben, und bei einem Suizid können manche Menschen das nicht nachvollziehen, aber auch da gibt es Gründe dafür, ob die verstanden werden oder nicht. Sonst gäbe es diesen Suizid nicht, ob assistiert oder nicht.
Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn man darüber spricht. Assistierter Suizid kann ja nicht einfach so begangen werden, sondern es bedarf ja psychologische Gutachten, Gespräche, die vorangehen. Und ich meine, dass ohne das bewerten zu wollen. Aber wenn jemand sich dazu entscheidet, wie du schon sagst, einen Suizid zu begehen, ist die Frage, die man sich mal stellen kann, was ist schlimmer, wenn es assistiert ist, ohne Schmerzen und ohne Leid, oder wenn sich jemand erhängt beispielsweise oder von einer Brücke stürzt. Was bedeutet das wiederum für Angehörige, für Familien? Ich finde, das ist etwas, was man auch mitdenken darf bei dem Thema. Und ich glaube auch, wir haben ja dem Thema, zumindest dem Thema Suizid in unserem Buch, das jetzt erscheint, ja auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Und da habe ich unter anderem auch von Jutta geschrieben, ihr Mann Mario hat sich suizidiert und die beiden Kinder, Anna und Julian, waren damals noch sehr klein. Und Jutta hat sich mit ihrem Seelsorger dann dazu entschieden, offen und ehrlich den Kindern zu kommunizieren, was passiert ist. Und sie sagt, rückblickend war das das Beste, was sie hätte machen können, weil das sehr schmerzhaft, schlimm und traurig für die Kinder waren. Aber es ging um den Fakt, dass der Papa tot ist und nicht, wie es passiert ist oder was er gemacht hat, sondern dass er nicht mehr da ist. Und das finde ich irgendwie auch nochmal wichtig, da auch nochmal hinzugucken, wenn man über dieses Thema attestierter Suizid spricht. Ja. Gab es noch andere Meinungen und Kommentare bei Facebook?
Manuela schreibt, ich habe einige Menschen im palliativen Stadium begleitet. Palliativmedizin kann vieles, aber nicht alles. Und leider auch in der Schmerztherapie. Also das ist auch etwas, was ich in Begleitung dann oft sage, wenn Kindern mitgeteilt wird, Mama oder Papa, Bruder oder Schwester, Oma, Opa werden sterben. Dass ich dann sage oder im Gespräch mit den Eltern sage, ihr könnt den Kindern sagen, keine Medizin der Welt kann mehr den Papa nehmen, weil es mein Papa gesund machen. Und die Ärzte werden aber alles versuchen, dass der Papa keine Schmerzen hat oder so wenig Schmerzen wie möglich. Ich habe ganz früher immer gesagt, keine Schmerzen, weil ich so voll darauf vertraut hatte, dass es machbar ist. Und dann im Laufe der Zeit aber schon mitbekommen habe, dass es manchmal nicht möglich ist, die Schmerzen zu nehmen, aber dass man versucht, eben zu lindern. Und dass das eben benannt wurde. Und das sagt auch die Manuela eben hier. Und gleichzeitig natürlich auch immer wieder, ja, die Überlegung ist, selbst wenn ich schmerzfrei bin, in welchem Zustand bin ich da? Ne? Bin ich beatmet? Liege ich? Kann ich nicht mehr laufen? Wie lange liege ich da? Werde ich Besuch bekommen oder werde ich da vereinsamen auch nochmal? All diese Sachen, ja, spielen sicherlich eine Rolle und haben auch dazu geführt, dass diese Entscheidung dann gefallen ist. Ja, unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, den assistierten Suizid durchzuführen. Genau, wenn eben auch Ärzte da nochmal drauf schauen und das nochmal bestätigen, dass das Weiterleben nicht, ich benenne es jetzt mal so, nicht unbedingt die bessere Alternative ist. Dass der Gedanke, sich das Leben zu nehmen oder nehmen zu lassen, ist auch nochmal die Frage, bedacht worden ist. Und gleichzeitig ist auch nochmal für mich, ne, das ist so, wenn man darüber nachdenkt, ist auch nochmal die Frage, wie geht es denn den Ärzten eigentlich damit, die das machen? Da wird es manche Leute geben, die dann sagen, ja, die sind jetzt Herr über Leben und Tod. Und auch solche Menschen wird es sicherlich geben, die sich dadurch mächtig fühlen. Aber ich sag mal, Menschen, die Macht missbrauchen, die gibt es überall. Davon gehe ich jetzt erstmal gar nicht aus. Aber was macht das mit mir, wenn ich weiß, ich fahre da gleich hin und dann wird dieser Mensch sterben und das wird eine Erleichterung sein und gleichzeitig wird es eine große Trauer sein in der Familie. Und auch dieser Mensch wird vermutlich auch getrauert haben um den Verlust von Gesundheit, von seinem Leben. Eben Tierärzte müssen auch Tiere einschläfern. Wie geht es denen damit? Finden die es gut und sagen, ja, jetzt haben wir erlöst? Oder tut ihnen das auch jedes Mal, ich sag mal, in der Seele Weh. Wie schützen die sich? Auch das wäre nochmal ein Thema, wo ich auch nochmal gerne hingucken würde. Und wenn ihr sagt, ja, ich bin Tierärztin, ich bin Tierarzt oder ich bin Arzt und habe das gemacht, auch da freuen wir uns über eine Rückmeldung, über eine Mail von euch, um einfach auch nochmal diesen Blickwinkel anzuschauen.
Ja, da steckt einfach, da steckt so viel drin in diesem Thema, ne? So viel, ich glaube, so viel an Gefühl, so viel an Emotionen, wo wir gerne weggucken, ganz generell ja auch beim Thema Suizid. Also das, ne, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, Mechthild, ja wirklich nochmal hinzugucken, was macht das mit den Menschen, die dabei assistieren, ne? Was macht das mit Hinterbliebenen, was macht das mit einer Gesellschaft an sich auch, ne? Weil es ist erlaubt, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es noch nicht so wirklich viel Erfahrungswerte oder Regelungen. Ich habe auch mal von einem Artikel gelesen, dass das natürlich auch ein Stück weit wieder als Geschäftsmodell genutzt wird und dass das teilweise eben auch Bestatterinnen und Bestatter anbieten. Und ne, auch was das alles bedeutet wiederum, da steckt einfach sehr, sehr viel drin. Und das ist uns so bewusst geworden, als wir jetzt heute nochmal so zusammensaßen, du von deinem Gespräch gesprochen hast, wir nochmal über diese aktuelle Meldung eben auch von Niki Glattauer gesprochen haben.
Ich habe damals davon schon mal gehört und kann jetzt auch nochmal hier was vorlesen, wo es heißt, eine groß angelegte Studie unter 3.118 deutschen Tierärzten und Tierärztinnen zeigte, dass 27,8% klinisch auffällige Depressionsergebnisse hatten, versus 3,99% in der allgemeinen Bevölkerung. Und kurz gefasst heißt es, Tierärzte, Tierärztinnen in Deutschland haben ein Risiko, das im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung um das 2- bis 6-fache erhöht ist. Und jetzt werden manche sagen, ja, Tierärzte verdienen auch mit am wenigsten, aber daran wird das nicht liegen, weil es nämlich Menschen geben wird, die verdienen noch viel weniger, und dass sich jemand wegen einem geringen Verdienst das Leben nimmt, das wäre jetzt albern, ja, aber genau da kann es reinspielen, eben gibt es Supervision, gibt es Gespräche, gibt es in der Ausbildung eben auch Hilfe im Umgang mit der Trauer, die ich ja auch aushalten muss von den Besitzern der Tiere, und auch mein eigener Umgang mit dem Leben und Sterben eben, ne? Genau, dass das eben auch noch mit reinspielt. Und was wir ganz am Anfang nochmal gesagt hatten, bevor wir hier mit dem Podcast angefangen haben, auch nochmal dieser Gedanke, ja, was ist mit den Menschen, die dann auch zu und dann eben auch übrig bleiben. Die Kinder von Niki Glattauer, wo er sagt, wir haben darüber gesprochen, und das kennen wir ja auch so in der Begleitung, dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden, weil sie eben sterbenskrank sind und eben sterben, weil sie so krank sind, jetzt nicht durch eine Assistenz noch dabei. Das ist da sicherlich auf der einen Seite dieses Einverständnis gibt, diese Akzeptanz, es ist so, es geht nicht mehr anders, und derjenige ist jetzt auch froh, wenn er oder sie erlöst wird. Und gleichzeitig bedeutet es ja nicht, dass keine Trauer da ist. Auch da dieser Zwiespalt, ich bin traurig, er wollte das, hätte jemand länger gelebt, das wäre ja noch schlimmer gewesen, vielleicht wäre das noch trauriger oder brutaler gewesen. Und dass das auch wieder nochmal ein anderer Blick ist auf diese Trauer bei den Menschen. Und ich glaube einfach, dass es mehr werden wird. Es ist der Markt der Möglichkeiten auch. Es ist mehr möglich. Es wird mehr wahrgenommen. Es werden Leute animiert werden dadurch auch nochmal, die sagen, ach ja, das geht ja auch. Und ich will nicht von leichtfertig reden, aber dass man auf diese Idee erstmal kommt. Und von daher ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen, dass wir in Familien darüber sprechen, dass wir in Beziehungen darüber reden, in Freundeskreisen darüber reden und uns überhaupt damit auseinandersetzen, über den Wert des Lebens, über wie viel Schmerzen kann ich aushalten? Geht es darum, ich kann es nicht mehr aushalten oder ich möchte mich anderen nicht zumuten? Und dafür braucht es Gespräche. Auf jeden Fall in der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Zumutung den anderen gegenüber, weil da Menschen vielleicht sagen, aber du warst mir ja keine Last gewesen und ich hätte Hilfe dazu holen können.
Wichtig, immer darüber zu sprechen, ne? Und auch, wo du das jetzt nochmal so aufgezählt hast, worum es da geht, musste ich nochmal an unsere Podcast-Folge Würde in der Trauer denken, wo es ja nicht nur um würdevolles Trauern geht, darüber schreiben wir ja im Übrigen auch im Buch, sondern es geht ja auch um würdevolles Sterben. Und genau das finde ich, möchte ich einfach nochmal unterstreichen, wie wichtig das ist, dass wir damit oder darüber ins Gespräch kommen bei diesem Thema, um uns eine Meinung zu bilden, um eine Haltung zu haben, weil bei dem Thema assistierter Suizid gibt es mehr als nur entweder oder. Und ich finde das selbst als Trauerbegleiter, als jemand, der sich viel mit diesen Themen auseinandersetzt, finde ich es nicht einfach, moralisch, ethisch mir eine Meinung zu diesem Thema zu bilden. Aber umso wichtiger ist es, dass wir in den Austausch gehen, dass wir uns unterschiedliche Blickwinkel anschauen, wie man das betrachtet und dass wir mehr und mehr als Gesellschaft darüber reden, weil es geht ja um sehr viel mehr als, also es geht ja bei all dem eben, wie du schon sagst, um den Wert von Leben und um würdevolles Sterben ohne Schmerzen. Und das ist ja etwas, was wir uns alle wünschen und worüber wir einfach viel mehr in den Austausch gehen sollten. Ja.
Und ich denke schon auch, dass es legitim ist, dass wir uns versuchen, eine Meinung zu bilden, aber dass diese Meinung nicht fest in Zement gemauert sein darf. Das dürfen, denke ich, so Meinungen nie, ne? Weil immer wieder sich auch Bedingungen verändern, Perspektiven nochmal anders da sind, neue Möglichkeiten da sind. Und dass wir natürlich unsere Meinung nicht dem anderen aufzwingen, aber dass wir darüber reden dürfen. Denn Diana schreibt als Kommentar zu mir, zu meinem Text, den ich geschrieben habe, wer bist du, dass du dich erdreistest, die Entscheidung einer anderen Person anzuzweifeln? Ich finde das menschenverachtend und überheblich. Wer bist du, dass du denkst, es besser zu wissen? Ich wünsche dir, dass du nie selbst entscheiden musst, beziehungsweise darfst, wie du stirbst. Also, dass ich das nie entscheiden muss, das ist ein guter Wunsch. Dass ich das nicht entscheiden darf, das ist kein guter Wunsch. Und wo man einfach so liest, ich fühle mich davon nicht verletzt, weil ich einfach denke, Diana wird auf dem Pulverfass vielleicht gerade selber sitzen, wird eine Erfahrung gemacht haben, die nicht gut gewesen ist. Genau, und wenn ich darüber laut nachdenke und 95 Leute oder 95 Kommentare darunter stehen, dann ist es doch wertvoll, dass man sich darüber Gedanken macht und hier Menschen eigentlich für sich reflektiert darüber schreiben, nachdenklich darüber schreiben. Cornelia schreibt, ich bin seit Februar Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Das ist für mich ein beruhigendes Gefühl. Und das ist auch etwas, wo ich dann eben drüber nachdenke. Und dann schreibt wieder jemand, er darf es selber entscheiden und wir wünschen dir alles Gute. Es ist so eine Mischung einfach von den Kommentaren her und ich finde das wertvoll, genau darüber nachzudenken, auch laut nachzudenken und andere Meinungen auch gelten zu lassen, solange die nicht menschenverachtend sind und menschenverletzend sind, indem man bewusst jemanden etwas Böses zuspricht, ne?
Und das liegt uns beiden, glaube ich, vom Charakter und vom Wesen her sehr, sehr fern. Aber das ist es ja, worum es uns auch in diesem Podcast mit euch geht, laut zu denken, gemeinsam Meinungen auszutauschen. Und Mechthild, du hast es schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Also auch wenn ihr bei diesem Thema ganz speziell nochmal assistierter Suizid auch nochmal Erfahrungen, vielleicht persönliche Erfahrungen gemacht habt oder auch einfach eine Meinung, einen Gedanken, vielleicht eine Frage dazu habt, dann schreibt uns gern über Beispielsweise die Todesmutig Instagram-Seite oder auch Mechthild oder mir direkt über Facebook oder Instagram. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir über dieses Thema an einer anderen Stelle auch nochmal reden werden, Mechthild.
Genau. Und wenn bei euch dadurch aber auch dieser Gedanke kommt, ah ja, das wäre eine Möglichkeit für mich und sogar alsbald, dann finde ich das einfach ganz, ganz wichtig und wertvoll, auch da nochmal mit Menschen, zu denen man Vertrauen hat, auszutauschen. Vielleicht auch mit Menschen, zu denen man Vertrauen hat, die man gar nicht so nah kennt, weil man da vielleicht nochmal freier reden kann, mit denen zu sprechen, auch nochmal einen Therapeuten aufzusuchen oder mit Ärzten zu sprechen. Weil das ist natürlich eine Entscheidung, die man trifft, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und man vergisst manchmal mit diesem Gedanken darauf, es könnte eine Lösung sein, was das Leben wertvoll macht, weil man vielleicht sowas wie so einen Tunnelblick bekommt. Ne? Aber wenn Kinder manchmal sagen, und die meinen es sicherlich nochmal anders, so, ich will jetzt auch tot sein, weil ich will jetzt beim Papa sein, und man dann sagt, aber schau, wenn du jetzt auch tot wärst, wir wissen nicht, wenn sie von einem Himmel sprechen, wie wird es da sein, aber du isst so gerne Eis und wir wissen nicht, ob es da oben Eis gibt und dann auch noch mit Schlagsahne, was du so gerne isst. Oder Dreiradfahren oder den Tom, deinen Freund besuchen. Dass man auch noch mal gut Dinge auf eine Waage auch legt. Und, das finde ich einfach wichtig, eben auch da noch mal, ich würde sagen, noch nicht mal nur Hilfe zu suchen, sondern einfach andere Meinungen auch noch mal zu suchen und da noch mal drüber zu sprechen, bevor man sich animiert fühlt durch ein Thema, durch einen Podcast, durch einen Bericht in der Zeitung, den scheinbar einfachsten Weg zu wählen, der vielleicht auf Dauer gesehen für alle drumherum und einen selbst eingeschlossen gar nicht der einfachste ist, vielleicht.
Und ich glaube auch, du hast zum Beispiel auch Therapeutinnen angesprochen, was aber, glaube ich, auch immer in erster Instanz helfen kann, ist beispielsweise die Telefonseelsorge, wo man einfach immer schnell auch gute und geschulte AnsprechpartnerInnen bekommen kann, um sich auch da in einem geschützten Rahmen einfach mal zu öffnen, dieses Thema mal zuzulassen. Und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, da reden wir so oft drüber, weil ich es auch in der Berichterstattung mit Niki Glatthauer jetzt nochmal wahrgenommen habe oder oft gelesen habe von, wir versuchen selten über solche Themen zu berichten, ne? Also dieses nicht zu viel darüber sprechen aus Sorge, es könnte Nachahmer geben.
Mit wir meinst du die Medien, ne?
Genau, ja. JournalistInnen auch, dass dann gesagt wird, wenn man darüber spricht und so öffentlich diskutiert, so wie wir es tun, dann wird es davon keine Nachahmer geben, sondern im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir diesen öffentlichen Diskurs führen. Aber genau, das ist uns auch wichtig, euch nochmal zu sagen, dass wir da sensibel sind und dass wir nicht leichtfertig einfach so über dieses Thema reden, weil wir denken, es ist reißerisch oder wir müssen jetzt darüber sprechen, es ist eine Schlagzeile, sondern weil wir einfach darum wissen, wie wichtig es ist, darüber ins Gespräch zu kommen. Mechthild, willst du zum Abschluss jetzt eigentlich noch eine Frage stellen?
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Mechthild an Benny.
Was macht dein Leben lebenswert? Was macht dir Lust, trotz Klimawandel, trotz Krieg, trotz eigener Trauer? Was macht dir Lust oder Mut, je nachdem, was besser passt, weiterzuleben?
Da gibt's ganz, ganz viele Dinge, die sind mir jetzt nochmal bewusst geworden, Mechthild, als ich im Urlaub war. Denn immer wenn ich im Urlaub bin, habe ich Heimweh. Und zwar nicht so ein kindliches Heimweh nach zu Hause, aber ich vermisse mein Leben und ich vermisse meinen Alltag und alles, was dazugehört. Ich liebe es, morgens mir einen Kaffee zu kochen und im Bett zu liegen und darüber nachzudenken, was gestern passiert ist, was heute vielleicht mich erwarten könnte. Ich liebe es, meine Freundinnen und Freunde zu treffen, Ich liebe gutes Essen. Manchmal auch ein Glas Rotwein oder ein Glas Wein. Ich bin dankbar für meinen Job, den ich habe. Ich bin dankbar für die Beziehung, die ich führe. Eine Beziehung auf Augenhöhe, wo ich mich anvertrauen kann, wo ich mich verletzlich zeigen darf, über Gefühle reden kann. Im Übrigen auch mit all meinen Freundinnen und Freunden. Ich bin dankbar für die Begegnung mit dir, dass ich von dir schon so viel lernen konnte und wie du auch gerade gesagt hast, dass wir uns hier so gut miteinander austauschen können. Ach, ja, ich könnte jetzt auch ewig so weitermachen. Ich bin einfach, ja, sehr zufrieden mit meinem Leben und manchmal sind es Kleinigkeiten. Ich liebe es, abends in der Badewanne zu liegen. Ich liebe mein Sofa und meine Kuscheldecke und all das sind so vielleicht von außen betrachtet Kleinigkeiten, die aber am Ende sind wie so ein Mosaikbild. Ganz viele Kleinigkeiten im Alltag, die mir immer ganz viel Kraft und Zuversicht geben. Trotz einer verrückten Welt da draußen oder trotz einer Trauer, die ja auch mich beschäftigt irgendwie, ja.
Ich habe gerade gedacht, wie schön diese Mischung auch von großen Dingen, von scheinbar kleinen Dingen, die aber eine Größe in sich einfach haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ja super, aber der lebt auch auf der goldenen Seite, gerade Urlaub, Freunde, ich bin gerade irgendwie alleine, auch da einfach zu schauen, auch wenn ich alleine lebe und mich gerade einsam fühle, hoffentlich nicht auf Dauer, zu schauen, aber wo habe ich es mir schön eingerichtet? In der Wohnung? Habe ich irgendwie eine Wandfarbe vielleicht gewechselt? Habe ich mir eine Blume draußen irgendwo auf einer Wiese gepflückt? So. Und in guten Zeiten zu überlegen, genau, was macht's lebenswert und am besten aufschreiben, weil das fällt einem ja in schlechten Zeiten oft nicht ein, dass man denkt, boah, alles scheiße, alles, ja. Und wenn dann aber mein Blick da drauf fällt, dass ich dann denke, okay, mein Hund nicht. Okay, Badewanne könnte ich heute Abend machen. So, wir müssen uns auch zwischendurch wieder daran erinnern. Und wenn es kein anderer ist, der uns erinnert und es mir gerade nicht einfällt, dann muss ich es irgendwo präsent haben und nicht in der Schublade, sondern vielleicht irgendwo im Türrahmen aufgeklebt oder mit dem Kühlschrank-Sticker, vielleicht seitlich, damit es nicht jeder sofort sieht. Ja. Ja, danke dafür. Und bei dem einen oder anderen habe ich hier gerade so mitgenickt und gedacht, ja, das ist auch meins. Ich würde noch ergänzen, Zitroneneis in Italien und zu Hause ist es Nusseis. Ist verrückt. In Gelsenkirchen beim Eismann, beim Eiswang hole ich mir kein Zitroneneis, da gibt es Nusseis. In Italien gibt es Zitroneneis. Ja, Benni, auch danke an dich, dass wir hier so miteinander austauschen können. Das ist irgendwie selbstverständlich und gleichzeitig weiß ich, dass sowas gar nicht so selbstverständlich eben ist, sondern dass es mich dankbar macht, dass es möglich ist.
Und auch danke euch natürlich fürs Zuhören.
Genau. Jeden Abend überlegen drei Dinge, wofür ich heute dankbar bin. Und da darf sogar dabei sein, dass ich diesen Tag rumgekriegt habe und dass der vorbei ist. Das darf auch dabei sein. Am besten nicht jeden Abend. Okay, tschüss und ja, macht es gut.
Macht's gut.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.